Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Heute reisen wir virtuell nach Wien. Die Stadt hat es auch aktuell wieder auf Platz 1 der lebenswertesten Städte der Welt geschafft. Leben und Wohnen sind hier sehr eng miteinander verbunden, denn es gibt keine andere Stadt, die den Wohnungsbau so gezielt fördert, und die Stadt selbst besitzt etwa ein Viertel des gesamten Wohnbestandes. Also es ist so, dass 43% aller Wohnungen in Wien dauerhaft sozial gebunden sind. Hier sprechen wir einerseits von den traditionellen Gemeindebauten wie dem Karl-Marx-Hof, aber andererseits sind in den letzten Jahren auch ganz viele große Entwicklungsgebiete wie die Seestadt Aspern, das innerstädtische Sonnenwendviertel und das Stadtentwicklungsgebiet Nordbahnhof realisiert worden. Das Büro BEHF Architects wurde hier mit der Entwicklung von 4 Wohngebäuden beauftragt. Mit Stefan Ferenczi sprechen wir heute über die Kernelemente der neuen Wiener Stadtentwicklung. Wir, das sind heute Nicole Heppner und Diane Slavic. Hallo Diane und hallo Stefan.
Hallo Nicole, hallo Stefan.
Hallo Nicole und hallo Diane.
Stefan, du bist in Hamburg geboren und hast teilweise in Stuttgart studiert. Du bist dann nach Wien ausgewandert. Wie sieht das aus? Hast du deine deutschen Ursprünge in den letzten 30 Jahren komplett abgelegt oder wirst du dort immer noch als der Piefke identifiziert?
Es kommt wie immer auf den Betrachtungswinkel an. Meine Hamburger Freunde halten mich für einen echten Österreicher. Darüber lachen alle Wiener. Also mein Akzent ist ein Deutscher geblieben. Ich bin damit in der Tradition meiner Familie. Mein Vater ist aus Ungarn nach Deutschland gekommen und hat immer diesen charmanten Marika-Röck-Akzent beibehalten. Und so habe ich gesagt, auch ich werde mir in der Sprache treu bleiben. Auch wenn mir das manchmal das Image eines Zugereisten oder eines Piefkes zuteilt.
Ihr habt 1995 zu dritt BEHF gegründet und ihr seid heute sehr breit aufgestellt in den Bereichen Corporate Architecture, Hospitality, Office und Retail und ganz besonders auch im Bereich der großvolumigen Wohnbauten. Wie seid ihr hier organisiert und betrachtet ihr euch eher als Generalisten oder habt ihr für jede Sparte eine spezielle Abteilung oder Team?
Also zuallererst möchte ich sagen, dass wir BEHF zu viert gegründet haben und das kann man gut erkennen an den 4 Gründungsbuchstaben, die BEHF heißen. Und wir haben uns dann einfach später, wie das in jeder guten und richtigen Beziehung oder Teamarbeit ist, auf 3 optimiert. Das heißt, wir haben geprüft, wie man miteinander klarkommt oder wie man miteinander kooperiert, wer sich wie ergänzt oder unter Umständen auch behindert. Und wie man als Kind sein Elternhaus verlässt oder so, muss man auch alle Verhältnisse doch regelmäßig prüfen und sagen, dass da haben sich jetzt die Besten gefunden und das funktioniert sehr gut. Die Vielfalt der Aufgaben von BEHF, könnte man glauben, verlangt eine Spezialisierung. Das ist meiner Meinung nach nicht ganz die Wahrheit, denn ein Architekturbüro ist natürlich interessant, wenn es verschiedene Aufgaben bewältigt. Und in einer alten Wiener Tradition stehend, kümmern wir uns um alle Formate. Also wir machen Städtebau genauso wie Eierbecher. Und um jetzt mal so Maßstäbe zu definieren. Und wir finden natürlich alle Fragen der Welt, in der wir leben, relevant und müssen über alle nicht nur nachdenken, sondern auch eine bestimmte Position beziehen. Natürlich ist es jetzt schwierig, Krankenhäuser, Lagerhallen, Flughäfen und so weiter und so fort zu bauen. Da braucht man dann schon eine Spezialisierung. Wir haben uns im Grunde darauf spezialisiert, B2B, Business to Business zu arbeiten. Das heißt, wir hören am Freitag Nachmittag auf zu arbeiten und wir diskutieren nicht mit Lebenspartnern ihre Erfahrung am Wochenende bei einer Flasche Rotwein. Natürlich tun wir das auch, aber offiziell machen wir das nicht. Das heißt, wir sind spezialisiert und glauben, dass in den Fachbereichen Gastronomie, Hospitality, Office, Lebenswelten, Arbeitswelten, Wohnen und Städtebau ein schönes, breites Spektrum abgehandelt wird.
Aber man kann schon sagen, dass du bei euch im Büro das Thema Wohnen sehr stark betreust und dass du da spezialisiert drauf bist eigentlich.
Also ich hoffe nicht, weil wir haben ein Büro mit 100 Mitarbeitern und wenn ich das alleine wäre, dann wäre ich massiv überfordert. Also das ist doch ein Team, das hier arbeitet. Und du musst mal einen Architekten suchen, der nicht glaubt, dass er im Wohnen kompetent sei. Also Wohnen ist eine vermeintliche Königsdisziplin der Architektur. Wir haben hier 2500 Konkurrenten in der Stadt und das wäre, da bin ich alleine völlig hilf- und machtlos. Aber ich kümmere mich um dieses Thema. Ich kümmere mich aber genauso um Gastronomie und um die Gestaltung von Restaurants, um die Gestaltung von Büroflächen und so weiter. Das kann man heutzutage schwer trennen.
Okay.
Aber ich rede gern mit euch über Wohnen.
Das ist schön. Magst du uns dann vielleicht kurz erläutern, was so das Wiener Wohnen so besonders macht und was es so stark von anderen Städten unterscheidet?
Also ich bin ja der Meinung, dass es mal überhaupt nicht sich unterscheidet, um das mal als kleine interessante These hier in den Raum zu stellen. Also Fakt ist, dass insgesamt diese Welt in Jakarta, in Rio, in Nordamerika, in Asien, genauso wie in Paris, in Oslo oder in Hildesheim, Dresdenstedt, wachsen Städte. Und wir müssen mit dieser Verdichtung des Wohnraums schon seit ungefähr der Beginn der Industrialisierung klarkommen. Wir haben die Aufgabe, Wohnqualitäten zu schaffen in einer Dichte, die scheinbar, also nicht wirklich, aber es kommt uns oft zuvor, in einem Widerspruch zu einer Qualität des Lebens stehen. Das heißt, wir haben in Wien hier eine lange Tradition, dass diese Stadt enorm gewachsen ist, nämlich als das riesige Doppelmonarchie, das riesige Reich Österreich zusammengebrochen ist und aus ganz vielen Regionen Menschen in diese Stadt, in ihre alte Hauptstadt, in ihre vermeintliche alte Heimat zurückgekehrt sind, also emigriert sind eigentlich oder geflüchtet sind, das sind ja Themen, die hochaktuell sind, um hier ihre Existenz zu sichern und eine Zukunft zu finden. Und mit diesem Phänomen, Wien hatte also nach dem Ersten Weltkrieg über 2 Millionen Einwohner und musste mit einer Wohnungsnot klarkommen, die die Stadt dazu veranlasst hat, ihre ganze Identität im Wohnbau zu entwickeln. Das finde ich ganz interessant. Als Hamburger kann ich sagen, Hamburg ist da ganz anders. Hamburg hat seine ganze Identität in einem Handelsselbstverständnis, im Ausbaggern der Elbe und dem Fluss- und Schiffbarmachen eines Hafens. Das ist ganz grundsätzlich das Gegenteil zu einer Stadt wie Wien, die sagt, seit 100 Jahren, jede städtebauliche Entwicklung, die wir vornehmen, jede Betrachtung, wohin die Zukunft dieser Stadt gehen soll, ist wohnbaubehaftet und staatlichem, sprich gefördert, gelenktem Wohnbau behaftet. Das ist relativ selten in dieser Welt und da nimmt Wien eine besondere Stellung ein, die im Moment abgefeiert wird, weil sie für in der Bewertungsskala, was ist lebenswert, hohe Punkte erzielt.
Mag das vielleicht auch daran liegen, wie der Wohnungsbau städtebaulich integriert wird innerhalb von Wiens? Also ist der Umgang ein anderer als in anderen Städten?
Wien hat den Vorteil, dass seine Erfahrung im Wohnbau ungefähr 2000 Jahre alt ist. Also die Römer haben hier ein Lager angelegt und da ist eine gewisse Geschichte sozusagen, da kann man auf bestimmte Erfahrungswerte zurückgreifen, die jetzt alt sind. Es gab schon, nachdem jetzt 600 Jahre lang hier das Zentrum der Habsburger Monarchie war, immer viele Menschen, die hier leben wollten und man musste sich immer damit Gedanken machen, wie entwickelt sich diese Stadt weiter und diese Stadtwachstumsfragen, die dann in der Ringstraße einen fulminanten Ausdruck finden, aber auch in den Vorstädten, in der Einbindung der Umgebung, dem Erhalt eines Wienerwalds, der auch schon im 19. Jahrhundert geklärt wurde, die Ressourcen, die Anlagen von Wasserleitungen, die aus den Bergen hier das beste Wasser der Welt bringen, die dann wiederum zum besten Kaffee der Welt führen. Also das sind Strukturen, die die einfach eine Intelligenz und ein Verständnis in einer breiten Schicht hier besitzen, das auf hohem Niveau reflektieren lässt und auf anspruchsvolle Weise diese Stadt sich weiterentwickeln lässt. Trotzdem wird viel diskutiert, trotzdem gibt es Kritik und trotzdem hat moderne Architektur hier keinen leichteren Stand als woanders.
Was würdest du sagen, ist das Besondere an euren Wohngebäuden?
An den Wohngebäuden von BEHF ist eine Sache besonders, nämlich diejenige, dass wir Weltenversteher sind. Ich glaube mir, mir selber anzustecken. Das heißt, wir verstehen die Aufgaben der Erwartungen, die an uns gerichtet werden, des Konsumenten, also des Nutzers, der Qualitäten, die ein Wohnungsmarkt definiert, der ja teilweise extrem spießig ist, nämlich immer Wohnzimmer, Flur, Eingang, Kinderschuhe, Küche mit so und so viel Laufmeter. Also es ist ja extrem marktbestimmt und wir können jetzt mal diskutieren, verstehe ich diesen Markt und teile ich diesen Markt? Das sind zwei Dinge. Dazu bekennen wir uns und zweitens bekennen wir uns natürlich auch zu der Kultur dieser Stadt, die in einer rot-grünen Koalition hier arbeitet. Also die Fragen der Gerechtigkeit und die Zukunft unseres Planeten reflektierend mit Ressourcen umgeht, wofür man Verständnis entwickeln muss, um diese Welten Markt, Nachfrage, Konsumverhalten und so weiter unter einen Hut zu bringen und dabei gleichzeitig mit Anspruch und Haltung zu arbeiten. Und das ist eine Idee, die wir seit der Gründung von BEHF verfolgen und die uns hier einen starken Stand, wenn ich das mal so selbst überzeugt, in der Stadt beschert hat.
Wenn man sich jetzt auf die letzten Monate besinnt, hat es bei euch einen Gedankenwechsel hervorgerufen, was das, was die Wohnbauten betrifft, das Wohnen selbst?
Nein. Natürlich reflektieren wir alle im Moment eine Spur intensiver, aber ein Schelm, der vorher nicht reflektiert hat. Es sind ja ganz so neue Erkenntnisse. Es sind ja Dinge, die uns vorher schon bei etwas längerem Nachdenken klar waren. Es ist uns bewusst gewesen, dass wenn Frauen zu Hause arbeiten, es sie härter trifft als Männer. Es ist eine alte sozialdemokratische Position, dass wir aufpassen müssen, dass Frauen nicht ausgebeutet werden, wenn sie mit drei Kindern in der Küche einen kleinen Arbeitsplatz haben. Das sind ja Themen, die überhaupt nicht neu sind. Die sind uns nur jetzt ganz bewusst geworden. Mhm. Es ist uns klar geworden, dass es Gewalt gibt in Haushalten, dass es räumliche Trennungen braucht, wo man sich zurück und dass das Elternschlafzimmer nicht die ideale Lösung ist, um Frauen davor zu schützen, Gewalt ausgesetzt zu sein. Wir sind direkt in politischen Themen und wer die nicht in seinem Architekturstudium verstanden hat, wer da eine Corona-Krise braucht, ist wahrscheinlich eine Spur zu spät dran. Aber natürlich haben wir jetzt mehr Verständnis und in den populistischen Feldern, in denen wir auch alle tätig sind, ist es jetzt leichter zu argumentieren, dass der Wohnbau der Jahrhundertwende, der immer so abgefeiert wird, weil er Stuck an den Decken hat und so schöne Fassaden, wo ich mich immer aufrege, sage, zu dieser Zeit, als diese Häuser gebaut wurden, gab es kein Frauenwahlrecht und die Leute haben zu 15 in einer Küche gewohnt. Und danke, dass es brutale, moderne Architektur gibt, wo vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss gleich Wohnungen drin sind, die mit einem Lift erschlossen werden und Wohnzimmer belichtet sind und Kinderzimmer schön getrennt sind von der Küche. Also das, da komme ich ins Schwärmen. So. Und das sind natürlich Dinge, die jetzt jeder kapiert und sagt, ja, vielleicht ist es doch nicht so toll, in so einer Wohnung aus dem 19. Jahrhundert zu sitzen und kein Balkon zu haben.
Mhm. Wenn wir uns nochmal das Thema der Politik anschauen, du hast gesagt, Wien wird rot-grün regiert und das wirkt sich natürlich auch auf den Wohnbau aus. Werden denn deiner Meinung nach hier die richtigen Entscheidungen getroffen oder bedarf es hier noch stärkerer Änderungen? Also was würdest du dir hier noch wünschen?
Spannende Frage. Im Grunde, nur ganz allgemein, das habe ich vorhin schon gesagt, wir diskutieren die Gerechtigkeit der Verteilung. Und wir können uns natürlich fragen, ob das gesichert ist, die Richtung zur Gerechtigkeit der Verteilung, wenn bestimmte Regierungsformen jetzt seit 1948 so installiert sind und Parteiprogramme verfolgen, die ein bisschen alt sind. Das sind Dinge, da kann man streiten. Aber im Grunde ist die Idee einer souveränen Stadt wie Wien, die sich wirtschaftlich auf solide eigene Beine stellt, die eine starke Regierung hat. Wir stehen jetzt vor Neuwahlen hier in Wien im November oder Oktober, Entschuldigung. Ist natürlich eine Sensibilisierung jetzt auch unter den Eindrücken von Covid und Shutdowns gegeben, die sagt, welche Fragen der Zukunft müssen wir wie angehen? Und da finden Entwicklungen statt, die ich richtig finde. Ein Beispiel ist die Regelung, dass in der Stadt Wien die Produktion gesichert werden soll. Das heißt, man legt Flächen fest in dieser Stadt, in denen auch gearbeitet und produziert mit den dazugehörigen Emissionen, mit den Verkehrs- und Mobilitätsthemen, die damit berührt sind, und sucht jetzt ganz aktiv Lösungen, wie das sich mit Wohnbau vertragen kann. Wie wir also wirklich interessante Antworten finden, ob über eine Autolackierungsanstalt gewohnt werden kann. Das sind wirklich interessante Fragen. Oder was für Formen der Produktivität wir fördern, wenn wir Erdgeschosszonen gestalten, ob da nur Kinderwagen- und Fahrradabstellräume sind, Müllräume und Tiefgaragenabfahrten, oder ob da eben eine Art von Werkstatt oder Nahversorgung oder ich weiß nicht was, Aufenthalt und Gemeinschaftsräume eingerichtet wird. Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist, dass wir im Sommer, ist es natürlich jetzt besonders der Fall und nach dem Covid-Shutdown auch ein wichtiges Thema, der öffentliche Raum ganz bewusst wieder zurückerobert wird von einer Bevölkerung, die sagt, Entschuldigung, das kann nicht sein, dass hier nur Autos parken in der Stadt. Wir wollen ja auch Partys feiern. Wir wissen gar nicht, wo wir mit den Autos hinfahren sollen im Moment. Und wir wollen unsere Räume zurückgewinnen, und zwar dafür, dass Kinder irgendwo Fahrrad fahren lernen können, dass Leute Fußball spielen können und man sich vielleicht irgendwo treffen kann und einen Schanigarten hat. Also Wien öffnet seine Schanigärten im Moment. Das war sehr unpopulär lange Zeit, weil Nachbarn dadurch gestört wurden. Es werden Heurigen wieder bewilligt in den Weingärten. Die Weingärten sind bevorzugte Wohngebiete. Hier sind riesige Villen und so weiter. Und da sagt man, alles klar, ab sofort kann hier ruhig mal laut sein bis 22 Uhr oder Mitternacht, weil irgendwo müssen die Leute dieser Stadt die Freiräume genießen können und teilen können. Und sage ich, hier sind wir auf einem richtigen Weg. Letztes Beispiel, Paragraph 1a der Wiener Bauordnung sagt, in besonderen Fällen sind besondere Ausnahmen möglich, wenn die Stadt dadurch einen Vorteil hat. Das heißt, die Stadt beginnt viel bewusster zu handeln. Und zwar handeln im kaufmännischen Sinne. Hier schlägt mein Hamburger Herz wieder, dass man sagt, wenn ihr ein Haus so und so hoch bauen wollt, dann müsst ihr im Erdgeschoss, die Amerikaner kennen das schon lange, mit den und den Qualitäten ausstatten. Da muss ein Mehrwert für die Stadt direkt herauskommen. Und da entstehen sehr schöne, interessante Projekte, die jetzt sozusagen einfach eine neue Partnerschaft der Stakeholder erzeugen, die ich für politisch die richtige Antwort der Zukunft halte, weil sie eben dem Grundsatz von BRF entspricht, diese Welten, diese scheinbaren Widersprüche miteinander zusammenzuführen und zu Lösungen zu kommen. Eine Stadt, ganz kurz noch, eine Stadt, die sozusagen in der Lage ist, eine Koalition einzugehen, verschiedene politische Strömungen aufzunehmen, ist da meiner Meinung nach gut aufgestellt, und ich sehe hier mit Zuversicht der Zukunft entgegen.
Der Punkt, den du gerade angesprochen hast, der erste, die Neustrukturierung der Stadt und diese Verbindung von Produktion, Wohnen, Leben etc., das ist gerade eine Diskussion in Stuttgart tatsächlich, ja, anlässlich der IBA. Da hatte ich jetzt diese Woche, das finde ich ganz spannend, ich hatte diese Woche ein Gespräch mit Andreas Hofer, mit dem Kurator, der genau diese Themen eben versucht, hier auch entsprechend zu installieren und mit den Gemeinden darüber zu sprechen. Und jetzt scheint es hier tatsächlich doch auch eine Herausforderung zu sein, Menschen dafür zu gewinnen, also für diese Idee zu gewinnen, weil das für viele natürlich nicht vorstellbar ist, oberhalb von Werkstätten zu leben oder die Produktion tatsächlich mit im Innenhof zu haben. Die Deutschen sind da, glaube ich, noch sehr angstgetrieben, ob der vielen Anzeigen, die dann kommen können, bezüglich Lärm, bezüglich Störfaktoren etc., Glaubst du, du kennst ja Stuttgart nun auch ein bisschen, glaubst du, dass Wien da offener ist im Vergleich zu deutschen Städten?
Was ich an Stuttgart sehr mag und sehr schätze, ist, dass es ein unglaubliches Selbstbewusstsein gibt, ob der Produktionsunternehmen, die dort sitzen. Jeder Schwabe platzt vor Stolz, wenn er über Bosch redet und über den Daimler und so. Also das ist, das finde ich eigentlich sehr positiv, dass diese ja tatsächlich auch sehr erfolgreichen und wichtigen Unternehmen von ihrer Bevölkerung so hoch geschätzt werden und dass da eine Identifikation ist mit dem Gewerbe. Die Stadt selbst hat meiner Meinung nach in dem ganz richtigen Bemühen, sich wieder aufzubauen nach einem Krieg, der ja eine Katastrophe aus falschen Werten war, da sozusagen neue Werte zu definieren, finde ich sehr mutig und aber leider ziemlich in die Hose gegangen. Und also die autofreundliche Stadt Stuttgart hat sich jetzt nicht bestätigt. Der Städtebau der 50er Jahre, der meiner Meinung nach von der idealisierten neuen Welt getragen war, also völlig richtige neue Gedanken hatte, aber leider hat sich nicht bestätigt, der postmoderne Antworten gefunden hat, auch in Stuttgart. Das finde ich sehr schwer und glaube, dass es hier gerade in Stuttgart viel Bedarf gibt, da sozusagen Welten neu zu organisieren. Die Innenstadt müsste meiner Meinung nach komplett neu belebt werden. Und wir werden alle erkennen noch, dass Handel nicht die einzige Antwort einer Qualität einer Innenstadt ist. Also ich glaube, dass Stuttgart da ohnehin noch einen weiten Weg hat, eine echte Metropole zu werden. Das bietet. Es ist aber, Stuttgart hat einen Vorteil, es hat auch Weinbau wie Wien und das zeigt immer, dass meine Idee, wo Wein ist, ist auch gutes Leben. Die Deutschen stehen sich immer ein bisschen im Wege mit ihrer Ordnung und mit ihren geregelten Zuständen. Das ist in Österreich, das, jetzt hoffe ich, dass nicht so viele Österreicher zuhören, die schimpfen dann, wenn ich das sage, aber in Österreich ein bisschen lockerer. Hier ist die Bereitschaft und die Fähigkeit, Ausnahmen zu finden, Dinge zu interpretieren und sozusagen in der Absicht, einen Konsens zu finden, ist hier mehr Beweglichkeit und führt auch manchmal zu mehr Härte oder möglicherweise zu einer Ungerechtigkeit. Aber es braucht Flexibilität im Umgang. Es braucht die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. Und wenn die nicht da ist, also wenn man immer um 6 Uhr morgens anruft, weil ein Tischler jetzt seine Säge anhört, dann wird das nicht. Also wir brauchen diese Kultur, dass man sich extrem freut, wenn Lärm entsteht an einer Stelle oder wenn es irgendwo riecht nach irgendetwas, weil man dann sagt, na gut, das ist das Leben.
Absolut. Wenn du einen Wunsch frei hättest und dir jemanden aussuchen könntest, mit dem du dich morgen beispielsweise zum Mittagessen treffen könntest, um über die gerade besprochenen Themen zu sprechen und das vielleicht weiterzuentwickeln, wer wäre das?
Ich freue mich über diese Frage sehr. Und jetzt ist mal die Frage, man müsste jetzt ja kolossal intelligent antworten. Also ich habe mir den Rutger Brinkmann aufgeschrieben, den ich sehr liebe, der Autor von Im Grunde gut, der über die Verteilungsfragen diskutiert. Und mit dem würde ich wahnsinnig gerne diskutieren, welche philosophischen Grundvisionen bestehen zur Zukunft des Wachstums und der Verdichtung unserer Gesellschaft. Aber eigentlich, wenn ich mir das wirklich aussuchen darf, also, ich würde am liebsten mit Angela Merkel reden, weil ich von Wien aus betrachtet doch für eine enorme, sympathische, gelassene Kompetenz halte, mit der die Herausforderungen und der Gegenwart betrachtet werden und die mit wie viel Inhalt und mit wie viel Unaufgeregtheit bestimmte Themen gesteuert werden, beeindruckt mich und würde ich gerne davon lernen, weil ich überzeugt bin, dass der Inhalt und die Qualität hier überwiegen gegenüber den Ergebnissen und der scheinbaren, der Wahrnehmung und der äußerlichen Kessheit oder vermeintlichen Attraktivität, die den österreichischen Bundeskanzler in höchste Welten, Wolkenwelten tragen, die ich böne von Herzen, aber die ich eben doch gerne ausgewogen hätte mit wahren Inhalten und wahren Qualitäten. Also Angela Merkel wäre mein Traumpartner und die würde ich dann fragen, Frau Merkel, können Sie bitte mir einen schönen Platz in Wien geben, wo BERF einen Wohnbau mit Wiener Haltung und Wiener Wahrheiten errichten kann. Das wäre, glaube ich, eine schöne Thematik.
Wir leiten die Folge gerne an Sie weiter. Vielleicht meldet Sie sich ja.
Dafür mein Dank.
Hast du denn zum Abschluss noch etwas, was du unseren Zuhörern gerne mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, das ist doch eine Grundsatzsache, die ich in mir trage und gerne auch kommuniziere, wenn ich mit unserem Team auch hier im Büro sitze. Ich sage, hört gut zu. Das ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man jetzt in dieser sorgenvollen Zeit, in dieser Unklarheit, was der Herbst uns an Bedrohlichkeiten bescheren wird. Hört gut zu den möglichen Antworten auf eine Rezession, auf einen Niedergang und gebt eure Werte und Qualitäten nicht auf. Also das ist meiner Meinung nach die wichtigste und einzige relevante Nachricht, die ich an alle meine Gesprächspartner habe. Hört zu und baut auf eure Qualitäten.
Ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Stefan, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Es war sehr informativ, also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich auch unseren Zuhörern.
Das freut mich.
Ja, herzlichen Dank auch an unsere Zuhörer. Empfehlt uns gerne weiter. Falls ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns gerne an architekten@jung.de. Und wir freuen uns auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.